Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Pflanzenschutz und Biodiversität in Agrarökosystem, so lautet der Titel der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz. Wie sich Pestizide auf die Artenvielfalt und die Biomasse auswirken, das diskutieren wir zu Beginn der Sendung ausführlich. Außerdem beschäftigen uns zwei EuGH-Urteile. Einmal zu Glyphosat und der Frage, ob das EU-Recht überhaupt ausreicht, um die Bevölkerung zu schützen. Und im zweiten Urteil geht es um die Kriterien zur Einwilligung bei Cookies. Uns beschäftigt auch das Forum der Meeresregion, das auch noch heute tagt. Es geht um die Herausforderung beim Schutz der Ozeane. Beim Blick zum Beispiel auf Plastikmüll oder auch bei Tiefseebohrungen. Zum Verbrauchertipp sind wir dann wieder anlangt beim Baumschnitt. Es geht um den Zeitpunkt und die Technik. Im Oktober 2017, also vor 2 Jahren, erregte die Veröffentlichung der ehrenamtlichen Insektenforscher aus Krefeld großes Aufsehen, weil sie das belegten, was schon lange aufgefallen war, aber in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Aufmerksamkeit fand. Denn Insekten haben keine große Lobby. Sie stehen aber am Anfang der Nahrungskette und sind auch als Bestäuber extrem wichtig. 30 Jahre lang hat der Entomologische Verein Krefeld Insekten bestimmt, ihr Vorkommen und ihre Häufigkeit erfasst. Und ein Ergebnis ihrer Untersuchung: in den 3 Jahrzehnten ihrer Arbeit ging die Anzahl der Insekten, also ihre Biomasse, um 3/4 zurück. Dass das auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft steht, ist unbestritten. Doch wie genau und wie sich die Pflanzenschutzmittel auf die Biodiversität in Agrarökosystemen auswirken, das hat der Wissenschaftliche Beirat zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums analysiert. Und die Stellungnahme wurde dann auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner überreicht. Ich bin nun verbunden mit Professor Bärbel Gerowit von der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. Sie ist eine der Autorinnen dieser Analyse. Frau Gerowit, wie sehr hängt denn der Rückgang der Insekten von dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft ab?
Ja, guten Tag, Frau Fecke. Der Rückgang von Insekten und anderen Teilen der Biodiversität in der Agrarlandschaft hängt mit Sicherheit auch zu einem großen Teil von dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ab. Damit setzt sich unsere Studie auseinander.
Können Sie einen Zusammenhang mal herstellen, einen relativ direkten?
Wir beschäftigen uns ja zunächst mit dem Zustand der Biodiversität. Da fügen wir eigentlich gar nichts Neues hinzu. Sie haben in der Anmoderation die Krefeld-Studie erwähnt. Wir haben das auch nicht als unsere Hauptaufgabe gesehen. Wir haben aber doch in kürzester Zeit zusammentragen können, dass es Rückgänge gibt, wirklich aktenkundige Rückgänge, sage ich mal, bei den Vögeln, bei den Schmetterlingen, bei den Insekten. Wir haben auch erwähnt, dass es darüber hinaus natürlich Biodiversität noch viel mehr ist, wo es nicht überall klare Datenlagen gibt. Und dieser Verlust an Biodiversität ist sozusagen für uns der Einstieg in das, was wir da gemacht haben. Also wir haben nicht neu gesucht, sondern nur zusammengetragen.
Gleich auf der Seite 4 heißt es, dass es mehrere negative Auswirkungen auf die Biodiversität vieler Artengruppen gibt. Können Sie mir noch andere Artengruppen nennen?
Ich glaube, auf Seite 4 geht es, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau,
ist die Kurzfassung.
Rückgänge. Natürlich sind das Dinge, die nicht so auffällig sind wie Vögel und Schmetterlinge, aber Käfer und Amphibien, das sind alles Arten, auch Bodenlebewesen, die so, ich sag mal, der Normalspaziergänger gar nicht so auf dem Schirm hat und wo wir tatsächlich die dazugehören, wo wir das nicht genau wissen. Also es gibt kein gutes Monitoring dazu, aber der Verdacht ist sehr berechtigt.
Welche Lebensräume sind denn neben dem Acker noch durch die intensive Landwirtschaft beeinträchtigt?
Wir beschränken uns jetzt gar nicht auf Acker. Das klingt immer so ein bisschen an, aber es geht eher um die Agrarlandschaft, da wo Pflanzenschutzmittel auch eingesetzt werden. Und das sind natürlich alle Nutzbiotope von Grünländern bis Ackerbau, Gartenbau, Weinbau, Obstanlagen, all das sind Nutzbiotope, in denen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Wenn ich mir jetzt mal so einen Vergleich vorstellen soll, ein Nutzacker konventionell bewirtschaftet, wo eben Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und daneben halt den ökologisch bewirtschafteten, meinetwegen von einem Demeter-Betrieb, wo wirklich keine Pestizide eingesetzt werden. Wie kann ich mir denn da die Artenzusammensetzung vorstellen auf dem konventionellen und auf dem strengen biologisch bewirtschafteten Acker?
Es gibt dazu Untersuchungen, die wir auch zitieren, dass es, wenn man viele Fälle zusammennimmt, ein eindeutiges Plus für die Ökolandwirtschaft ergibt. Allerdings muss man auch darauf hinweisen, und da setzt sich unsere Studie sehr stark mit auseinander, wir sind von dem, was ich zu Anfang geschildert habe, so ist der Zustand, so sieht es offensichtlich aus, ausgegangen und haben gesagt, also Moment mal, alles können wir nicht den Pflanzenschutzmitteln in die Schuhe schieben. Wir müssen als erstes die Komplexität des Agrarsystems, des Nutzsystems, das wir ja führen als Menschen, berücksichtigen. Und da sind Pflanzenschutzmittel ein Baustein in vielen anderen Bausteinen. Die Pflanzenschutzmittel tragen ihren Beitrag, liefern ihren Beitrag zu Biodiversitätsverlusten. Da ist, glaube ich, wirklich der Punkt, wo unsere Studie eine klare Aussage macht. Aber das heißt nicht, dass es nichts anderes gibt. Es gibt, Sie haben angesprochen, Ackerbau, es gibt ausgeräumte Landschaften, es gibt Habitatverluste, es gibt Verluste an allen möglichen Strukturen in der Landschaft. Das hat sicherlich auch einen Einfluss. Wir wollten nur, und wir sind eben der Beirat zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz, den Mut haben, sozusagen das auch mal nur auf die Pflanzenschutzmittel zu konzentrieren, um zu sagen, wo könnten da die wichtigen Treiber liegen, um daraus natürlich auch abzuleiten, was könnte man vielleicht besser machen.
Und wo liegen die Treiber?
Die Treiber sind beim Pflanzenschutzmitteleinsatz jetzt tatsächlich die Auswirkungen in dem Gesamtsystem. Wir haben es in fast allen Agrarsystemen damit zu tun, dass wir starke Vereinfachungen haben. Ich sage bewusst Vereinfachungen, weil oft wird so gesagt, alles wird nur größer oder alles wird nur so und so. Es sind einfach Vereinfachungen. Vereinfachungen gehen auf verschiedenen Skalenbereichen. Und diese Vereinfachungen betreffen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Also wann, wie viel ist möglich. Sie betreffen aber auch den Einsatz von anderen Dingen, alles, was die Agrarproduktion effizienter macht. Effizienter heißt mehr zu weniger Kosten, verursacht einen höheren Einsatz von ertragssteigernden Mitteln. Und Pflanzenschutzmittel ist ein ganz wesentlicher Bereich davon.
Also ich stelle mir unter Vereinfachung vor, das ist viele kleinteilige Ackerflächen, die vielleicht auch verschiedene Feldfrüchte hatten, werden zusammengelegt. Da kommt jetzt noch eine Frucht drauf und die wird massiv bespritzt. Ist das Vereinfachung?
Das ist ein Teil der Vereinfachung. Sie können aber auch genauso gut viele kleine Flächen haben und die werden auch massiv bespritzt. Das meinte ich. Vereinfachung hat verschiedene Skalenebenen. Das ist, Sie können auch Vereinfachung haben, um Arbeitserleichterung zu haben. Das ist eine ganz große Komponente beim Pflanzenschutzmitteleinsatz. Alles, was mit Pflanzenschutzmitteln gemacht werden kann, ist in der Regel schneller, günstiger zu erreichen, als wenn ich das mit anderen Maßnahmen mache.
Welche Forderung ergibt sich denn aus Ihrer Analyse?
Genau, da ergibt sich auch die Forderung, eine der Forderungen zum Beispiel, dass es die sich an den Agrarsektor richtet, nämlich dass es tatsächlich, es gibt ja sowas wie ein Konzept, was die Vorstellung verfolgt, wir machen Pflanzenschutzmittel so wenig, Einsatz so wenig wie möglich, das nennt sich integrierter Pflanzenschutz, das ist eigentlich schon ein ganz altes Konzept, da würden wir immer sagen, da muss mehr gemacht werden, es muss mehr umgesetzt werden, es muss aber auch mehr unterstützt werden. Das betrifft auch Beratung dazu, das betrifft Instrumente, die man dazu zur Verfügung stellen kann. Aber Das ist längst nicht alles. Es ist nicht nur der Sektor angesprochen mit den wirtschaftenden Unternehmen, sondern ich denke, es ist sehr stark auch die Politik angesprochen. Weil, um das nochmal klarzustellen, die Landwirte, die dieses tun im Moment, die machen nichts Verbotenes oder so, sondern die machen eine normale Agrarproduktion, die wir kritisieren, aber auf der anderen Seite eben auch zulassen. Und da sehen wir Ansatzpunkte eben darin, dass man kann nicht ganz umhin, die Sache, die ich zu Anfang angesprochen habe, zu sagen, wir müssen einfach besser Bescheid wissen. Also wir brauchen, wir haben das länger diskutiert, wie viel müssen wir jetzt noch in Monitoring stecken, wissen wir nicht schön genug und müssen wir was machen. Aber ich habe diese unterschiedlichen Gruppen angesprochen, wir müssen da doch noch besser Bescheid wissen. Wir müssen neben dem, was wir dem Sektor anbieten, dem Sektor der konventionellen Landwirtschaft, also bessere Verfahren, ist, glaube ich, eine Stützung des ökologischen Landbaus auch eine unserer Förderungen, also die Rahmenbedingungen dafür so gut wie möglich zu gestalten, ohne ihn zu überfordern, eine wichtige Forderung.
Und, Frau Gerowit, das nehme ich jetzt als Hauptforderung, weil unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Stützung des ökologischen Landbaus, eine der Forderungen von Professor Bärbel Gerowit. Sie ist vom Wissenschaftlichen Beirat und hat zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz und hat die Stellungnahme gestern an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner überreicht. Mehrere Mitglieder einer französischen Aktionsgruppe müssen sich vor einem französischen Strafgericht wegen Sachbeschädigung verantworten, weil sie mehrere Kanister des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup mit Farbe beschmiert haben. Bei der juristischen Prüfung, ob diese Aktion überhaupt strafwürdig sei, stellte sich das französische Strafgericht die generelle Frage, ob die EU-Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln überhaupt ausreicht, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Gerade ging das EuGH-Urteil darüber aus und unsere Kollegin Tonia Koch berichtet.
Formale Einwände gegen die in der EU geltende Pflanzenschutzmittelverordnung sind nicht der Weg, die Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu verbieten. Das hat der Europäische Gerichtshof heute klargestellt. An der Gültigkeit der Verordnung gäbe es nichts zu deuteln. Sie litte eben nicht, wie von französischen Umweltaktivisten unterstellt, an gravierenden Mängeln. Und sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen im Hinblick auf gesundheitsschädliche Wirkungen der Substanz, dann sei es der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten unbenommen, die Genehmigung eines Wirkstoffs zu überprüfen, und das gelte eben auch für Glyphosat. Im aktuellen Fall hatten französische Umweltschützer in verschiedenen Geschäften Kanister, die das inzwischen von Bayer vertriebene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat enthielten, mit Farbe beschmiert und sie so unverkäuflich gemacht. Das französische Gericht, das für die Aktion ein Strafmaß festsetzen musste, fragte dann den Europäischen Gerichtshof, ob die EU-Pflanzenschutzverordnung ausreicht, um Mensch und Umwelt zu schützen. Die Antwort lautet eindeutig ja. Im November vor 2 Jahren haben die EU-Mitgliedstaaten die bestehende Zulassung für Glyphosat nach monatelangem Streit für weitere 5 Jahre verlängert. Es gab eine Mehrheitsentscheidung. Und auch Deutschland, das sich eigentlich in der Abstimmung enthalten sollte, stimmte dafür. Das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium setzte sich seinerzeit über Bedenken hinweg, die von der Großen Koalition gegen die weitere Verwendung von Glyphosat geäußert worden waren. Uneins sind sich auch die zahlreichen Behörden, die das Risiko des Pestizids für Mensch und Umwelt bewerten. Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation stufte das Herbizid 2015 als wahrscheinlich krebserregend ein. Das bedeutet, grundsätzlich ist der Stoff in der Lage, Krebs auszulösen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die Europäische Chemikalienagentur oder auch das Bundesinstitut für Risikobewertung kommen zu dem Schluss, dass für den Verbraucher keine gesundheitlichen Gefahren bei der sachgemäßen Anwendung von Glyphosat entstehen. Grundsätzlich aber gilt, dass die einzelnen EU-Staaten selbst entscheiden dürfen. Sollten die politisch Verantwortlichen in den Hauptstädten ernsthafte Bedenken gegen den Verkauf des Unkrautvernichtungsmittels hegen, dann dürfen sie den Vertrieb auf nationaler Ebene einschränken. Eine Reihe von EU-Staaten hat für das kommende Jahr bereits entsprechende Weichenstellungen angekündigt.
Und es gibt noch ein Urteil des EuGH. Internetnutzer müssen beim Besuch von Webseiten einer Speicherung von Cookies aktiv zustimmen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof soeben. Im vorliegenden Fall hatte ein Betreiber für ein Gewinnspiel bei der Einwilligung zur Benutzung von Cookies ein Ankreuzkästchen mit einem voreingestellten Häkchen verwendet. Damit werde eine Zustimmung aber nicht wirksam wirksam erteilt, entschieden die europäischen Richter heute Morgen. Die marinen Ökosysteme sind durch viele menschliche Eingriffe bedroht. Durch Plastikmüll, verklapptes Altöl, Erdölgewinnung mit Leckagen, Überfischung und auch die Übersäuerung durch den Klimawandel spielen eine Rolle. Nun droht zudem noch der Rohstoffabbau in der Tiefsee, denn dort schlummern Ressourcen, die an Land dringend benötigt werden. Allerdings würde bei der Hebung oder Schürfung giftige Substanzen freigesetzt. Beim Forum der Meeresregion treffen sich internationale Akteure aus Wissenschaft, Politik und auch der Privatwirtschaft, um wirkungsvolle gemeinsame Lösungen zum Schutz der Ozeane zu suchen. Es ist eine Art Vorbereitung für die UN-Ozeankonferenz im nächsten Jahr und Dieter Nürnberger war für uns dabei.
Meeres- und Klimaschutz gehören zusammen, denn die Weltmeere bieten mit ihrer natürlichen Speicherfähigkeit für Kohlendioxid und auch für Wärme einen wichtigen Schutz gegen den Klimawandel. Bislang war es so, dass etwa 30% der CO2-Emissionen und sogar 90% der zusätzlichen Energie durch den Treibhauseffekt aufgenommen wurden. Doch diese Funktion ist gefährdet durch vielfältige Faktoren, die von außen auf die Meere einwirken. Antje Boetius ist eine von rund 200 Expertinnen und Experten, die sich bis morgen in Berlin treffen, um Gegenmaßnahmen zu beraten. Die Meeresbiologin leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Leider ist es eben die Komplexität, also die Erwärmung der Ozeane, aber auch die Versauerung, aber auch die Verschmutzung, die Plastikvermüllung, die wirken alle zugleich auf Lebewesen. Wir müssen das zusammendenken.
Doch wie können übergreifende Regeln für die Weltmeere aussehen? Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Meeresregionen und schon gesammelte Erfahrungen. Beispiel Ostsee. Im Rahmen der Helsinki-Kommission wurde vereinbart, bis 2021 einen guten ökologischen Zustand wiederherzustellen, sagt Regina Dube, Leiterin der Abteilung Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz im Bundesumweltministerium.
Wo wir schon seit vielen, vielen Jahren mit unseren Partnerländern sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten und wo wir gemeinsam versuchen, Dinge besser zu unterstützen, die eben für die Nachhaltigkeit, für nachhaltige Bewirtschaftung der Meere, aber auch für die Biodiversität von größter Bedeutung sind.
Vor allem durch die Erfassung von Daten sollen die ökologischen Zusammenhänge besser erfasst werden. Durch die Zusammenarbeit der Anrainerstaaten gingen beispielsweise die Schadstoffeinträge in die Ostsee zurück, doch ein guter ökologischer Zustand sei noch längst nicht erreicht, kritisieren Umweltschützer. Die Zusammenarbeit von Regionen, um nachhaltigen Meeresschutz zu erreichen, sei unumgänglich, so Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut. Allerdings fehle es noch an Sanktionsmöglichkeiten.
Da ist leider noch nicht so viel los. Wie können wir messbare Ziele erzeugen? Wie können wir auch eine Strafe oder einen Anreiz erzeugen für die, die zu den Guten oder die zu den Schlechten gehören, wenn es um Ozeanschutz geht?
Ein Großteil der Meere sind internationale Gewässer, sagt Klaus Töpfer. Der ehemalige Bundesumweltminister ist Gründungsdirektor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, einer der Veranstalter der Berliner Konferenz. Er betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Regionen, beispielsweise in Afrika. Auch hier versuchen Anrainerstaaten, ihre Meeresregionen unter ein gemeinsames Ökomanagement zu stellen. Erste Ansätze funktionieren, so Töpfer, etwa in der Madagaskarstraße.
Die Mangroven sind die besten Küstenschützer. Also dort ist wirklich konkret die Bestandsaufnahme vorangebracht worden. Das kann man weiter so machen. Die regionale Komponente kommt immer dort hinein, wo eben auch regionale Spezifitäten da sind.
Töpfer schaut zudem mit Sorge auf Pläne einzelner Staaten in internationalen Gewässern, in der Tiefsee, Metalle und Mineralien abzubauen. Auch Deutschland hat hier inzwischen Lizenzen zur Erkundung erhalten. Der falsche Weg, sagt Klaus Töpfer.
Es ist eine unheimliche Herausforderung an Technik, in der Tiefsee Manganknollen zu ernten und Ähnliches zu machen. Und deswegen haben wir eine ganz besondere Verantwortung, das eben nicht zu tun in einer leichtfertigen Weise und dass wir es ganz vermeiden können, wenn wir Kreisläufe schließen, wenn wir Kreislaufwirtschaft machen, die Materialien nicht hinterher wegwerfen. Wir sind hier eine Wegwerfgesellschaft über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte gewesen.
Auch der steigende Rohstoffbedarf wird den Meeren zusetzen, sagt Töpfer. Ein besseres Recycling sei deshalb unabdingbar. Die Expertinnen und Experten der Berliner Konferenz hoffen, dass ihre Erkenntnisse und Vorschläge in die Beratungen zur UN-Meereskonferenz im nächsten Jahr einfließen. Die Zeit drängt, sagt Regina Dube, die Wasserwirtschaftsexpertin des Bundesumweltministeriums.
Wenn es uns nicht gelingt, pfleglich mit den Ozeanen umzugehen, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, uns mit richtigen Mitteln gegen den Klimawandel stellen zu können.
Über die Herausforderungen beim Schutz der Ozeane berichtete für uns Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Herbst werden häufig die Gehölze zurückgeschnitten, aber ob das tatsächlich die beste Zeit ist, um Bäume und Sträucher zu stutzen, oder sollten die Frauen und Männer mit dem grünen Daumen das ganze Jahr über immer wieder mal zur Säge oder zur Schere greifen? Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Wenn das Laub gefallen ist und der Rasen in die Ruhephase geht, sprich aufhört zu wachsen, war es üblich, den Garten klarschiff zu machen. Das ist zwar nicht falsch, aber für viele Bäume ist die richtige Schnittzeit zu einem anderen Zeitpunkt. Beispiel Johannisbeersträucher. Oliver Fink ist Vorsitzender des Verbandes der Gartenbaumschulen in Deutschland und Österreich.
Das mache ich jetzt hier einmal an der Stelle. Diesen Schnitt machen wir nach Frucht, das heißt, habe ich die abgeerntet, säge ich die alten Triebe raus und lasse ich im nächsten und übernächsten Jahr neue junge Triebe aus der Basis bilden. Und dann ist auch die Pflanze wieder verjüngt.
Diese Schnittweise nennt man Verjüngungsschnitt, damit im nächsten Jahr die Ernte möglichst ertragreich wird. Ein anderer Schnitt ist der Formschnitt, der Bäume und Sträucher, wie der Begriff schon sagt, in eine schöne Form bringt. So kann man beispielsweise eine Eibe oder einen Buchsbaum in Kugel oder Pyramide formen. Bei Obstbäumen beispielsweise sollte der sogenannte Erziehungsschnitt durchgeführt werden.
Das Ziel ist, dass man sich erstmal eine Krone schafft, die so quasi das Grundgerüst des Baums wird.
Sagt Gärtnermeisterin Birgitta Höller. Bei Rosen ist die Sache eindeutig. Hier gilt nur einmal schneiden, nämlich im Frühjahr, dann, wenn die Forsythien blühen, es sei denn, man möchte eine zweite Blüte erreichen. Dann müssen nur die Rosenknospen nach der Blüte entfernt werden. Sie können aber auch stehen bleiben und damit den Vögeln im Winter als Futterquelle dienen. Forsythien sind beispielsweise zweijährige Pflanzen. Sie bilden vor der Blüte Zweige und Knospen aus für das kommende Jahr. Ein Schnitt ist hier nach der Blüte erforderlich. Oliver Fink.
Wenn wir unten reinschauen, dann sehen wir ganz viele dicke Äste, die aber auch im unteren Bereich kahl sind. Wir warten auf die Blüte im nächsten Jahr und gehen dann hin und nehmen uns eine kleine Säge, möglichst scharfe, und werden uns aus diesem Busch, der jetzt ca. 20 dicke Triebe aus der Basis heraus hat, also da, wo er aus dem Boden heraustritt, die sägen wir wirklich unten am Boden, da, wo wir noch drankommen, weg.
Ganz wichtig dabei das richtige Schnittwerkzeug, sprich scharfe, hochwertige Gartenscheren, die regelmäßig nachgeschliffen werden. Denn nur so verheilen die Wunden, die man beim Schnitt den Bäumen zufügt.
Und Wunden sollten verheilen, und das tun sie natürlich in der Vegetationsphase besser, als wenn ich sie vor der Ruhephase, nämlich im Herbst, schneide.
Werden Sträucher ausgedünnt, dürfen keine Huthaken stehen bleiben. Nah am Ast soll der Schnitt erfolgen, damit keine Pilzerkrankung oder Ähnliches entsteht.
Das ist im Prinzip von der Schnittführung, sonst auch mal die Schere rumdrehen und da schneiden. Ne? So, also dann im Prinzip sauber wegschneiden. Aber wenn ich mir einmal angewöhnt habe, dann mache ich es bei allen Pflanzen so, und dann ist es auch immer grundsätzlich richtig.
Es gibt aber auch Sträucher, die nicht geschnitten werden müssen, um blühfähig zu bleiben. Der Hibiskus beispielsweise. Tannen werden in der Regel überhaupt nicht geschnitten. Wenn ein Baum völlig trocken ist, aber von unten neue Triebe bildet, ist in diesem Fall eine saubere Sägeführung unabdingbar, sagt Birgitta Höller. Denn dann kann der Baum überleben.
Die Pflanzen haben ja so die Möglichkeit, quasi Wunden, die sie haben, einfach selber wieder zu verschließen, indem sie da neues Gewebe drüber bilden.
Im Herbst lassen sich gut Laub-, Apfel- oder Birnbäume schneiden. Gärtner haben jetzt die beste Sicht auf die blätterfreien Äste und Zweige.
Es wird Herbst. Ob der Baumschnitt dann sinnvoll ist, erklärte uns Hilde Braun. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Mario Dubovicek mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um den Rückzug von Ex-FPÖ-Chef Strache, der auch Vizekanzler war. Er zieht sich nach dem Ibiza-Skandal und den Untreuevorwürfen wohl tatsächlich aus der Politik zurück. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.